Ich hatte einen sekundären Kaiserschnitt, das heißt einen Kaiserschnitt nach Geburtsbeginn. Und diese Entscheidung wurde dann 24 Stunden nach Blasensprung getroffen aufgrund der Blutwerte, die ich hatte. Und dann kommt der Anästhesist rein, bespricht mit einem die Narkose, wird auf ein OP-Bett gelegt und in den Operationssaal geschoben. Dann werden die Tücher vor einem hochgespannt, die Arme festgeschnallt am OP-Tisch und dann kommt auf Wunsch sein Partner hinzu. Der Partner kann sich dann ans Kopfende setzen. Dann wird ausprobiert, ob man noch was spürt. Und wenn man nichts mehr spürt, dann wird das Signal gegeben, jetzt kann es losgehen.
Erzählt Heinrike Pfohl-Horster, eine Mutter aus Hannover, von der Geburt ihres ersten Kindes.
Der Bauch wird aufgeschnitten. Man hat keine Schmerzen, aber man spürt das, dass es wahnsinnig ruckelt und ein wahnsinnig großer Druck ist, der da auf einen aufgelastet wird. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die Haut aufgedehnt wird und das Kind tatsächlich da rausgedreht werden muss. Und das heißt, sein ganzer Körper wackelt und ruckelt und zuckelt. Man spürt von innen Stöße gegen seine Rippen und irgendjemand gräbt in einem drinne rum. Und dann wird gerufen, ihr Baby ist jetzt da und zack, ist es weg. Und ich habe dann nur noch gefragt, ist es denn auch ein Mädchen? Ja.
Der Kaiserschnitt vom Notfall zum Normalfall von Eva Schindele.
Als ich in den 1980er Jahren meine Kinder geboren habe, sagte der betreuende Gynäkologe, die Hände des Geburtshelfers sind am besten in den Hosentaschen aufgehoben. Abwarten und erst dann eingreifen, wenn Gefahr besteht. Das war sein Motto. Er und die Hebamme gaben mir damals das Zutrauen, dass mir während der Geburt ungeahnte Kräfte zuwachsen und dass sie mich dabei unterstützen werden. Und so war es dann auch. Die Geburt meiner Kinder war eine intensive Erfahrung, die mich reicher gemacht hat und meinen Blick auf die Welt veränderte. Damals galt für Kliniken eine geringe Kaiserschnittrate noch als ein Qualitätsmerkmal. Das hat sich in den letzten 20 Jahren radikal gewandelt.
Jedes dritte Kind in Deutschland wird heute mit Kaiserschnitt geholt. Besonders drastisch hat sich die Rate im letzten Jahrzehnt erhöht. Von knapp 23% im Jahr 2000 auf 32% im Jahr 2011. Am meisten stieg sie bei den jungen Frauen unter 30 Jahren. Etwa die Hälfte der Schnittentbindungen sind schon vorher als Kaiserschnitt geplant, die anderen ergeben sich während des Geburtsverlaufs. Frank Luven, Chefarzt der Universitätsfrauenklinik in Frankfurt und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Die steigende Kaiserschnittrate ist beunruhigend. Vor allen Dingen deshalb, weil mittlerweile alle Studien zeigen, dass nicht nur die mütterlichen, sondern auch die kindlichen Komplikationen steigen, wenn ein Kind per Kaiserschnitt geboren werden musste.
Schon in der Antike kennt man die Sectio Caesarea, den kaiserlichen Schnitt. Die Herkunft des Begriffs ist ungeklärt. Was allerdings überliefert ist, ist, dass mit Hilfe des Bauchschnitts das Kind bei verstorbenen Schwangeren geholt wurde, um es extra begraben zu können. Bis ins 19. Jahrhundert überlebten die meisten Frauen die Schnittentbindung nicht. Und auch noch in den 1960er Jahren galt sie als die gefährlichste Entbindungsmethode für die Mütter und wurde nur angewandt, wenn das Leben von Mutter oder Kind bedroht war. In den letzten 20 Jahren konnten die chirurgischen Risiken der operativen Entbindung minimiert werden. Seitdem ist der Kaiserschnitt geradezu in Mode gekommen. Trendsetter sind Promis wie das Model Claudia Schiffer oder Victoria Beckham, die den Geburtstermin mit dem fußballfreien Wochenende ihres Gatten abstimmte. Vor allem männliche Geburtsmediziner denken öffentlich über den Wunsch-Kaiserschnitt nach, mit dem sie nicht nur die weibliche Selbstbestimmung stärken, sondern auch die sexuelle Attraktivität der Frauen erhalten wollen. Und Kliniken werben mit dem sanften Kaiserschnitt als Alternative zur schmerzhaften Geburt. Ein Etikettenschwindel, meint Frank Luven.
Ja, sanfter Kaiserschnitt, dieser Begriff ist ja ein Marketingbegriff. Das hat ja mit sanft nichts zu tun, denn man muss durch die Hautdecke hindurchschneiden, man muss dann die Muskulatur zur Seite schieben, man muss in die Gebärmutter hineinschneiden und das ist bei jedem Kaiserschnitt gleich, das hat nichts mit sanft zu tun. Die Einführung dieses Begriffes sanfte Kaiserschnittgeburt, ich glaube, der sollte eher Frauen beruhigen, aber medizinisch ist er unsinnig.
Eine Schnittentbindung ist für die werdende Mutter auch heute noch riskanter als eine Vaginalgeburt. Es kommt häufiger zu schweren Infektionen, Thrombosen, Verletzungen der Blase und der Harnleiter oder Verwachsungen im Bauchraum. Außerdem besteht die Gefahr, dass bei einer möglichen weiteren Schwangerschaft die Gebärmutter reißen könnte. Und die Schmerzen, die auf natürlichem Weg entbindende Frauen während der Wehen haben, kommen beim Kaiserschnitt nach der Operation.
Die Schmerzen, die sind unvorstellbar. Bei jedem Husten, bei jeder kleinsten Bewegung zieht es im Bauch. Das ist so ein brennendes Ziehen an der Narbe, aber auch drumherum. Man hat Angst, sich zu bewegen, weil man auch Angst hat, so ein bisschen, dass vielleicht alles wieder aufreißen könnte.
Heinrike Pfohl-Horster hat ihr erstes Kind durch Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Das ist nun 5 Jahre her. Eigentlich wollte sie im Geburtshaus gebären, aber trotz Blasensprungs kam die Geburt nicht in Gang, sodass die Hebamme mit ihr in die Universitätsklinik fuhr. Dort wurden die Wehen medikamentös stimuliert, ohne dass sich der Muttermund wesentlich öffnete. Sie verkrampfte sich immer mehr, bis der Oberarzt nach 8 Stunden entschied: Jetzt holen wir das Kind mit Kaiserschnitt. Die heute 32-jährige Diplompädagogin, kurze braune Haare, lebhafte Augen, knöpft ihre Jeans auf und zeigt ihre etwa 10 cm lange Narbe am Unterbauch, die kaum zu sehen ist. Die Wunde sei schnell verheilt, obwohl sich auch heute noch manche Stellen taub anfühlten. Schwieriger sei es gewesen, eine Bindung zu ihrem Baby aufzubauen.
Und man hat dazu einfach als Frau dieses Bedürfnis nach Körperkontakt, und zwar nach Hautkontakt, nicht nach Stoff auf Stoff, sondern Haut auf Haut. Und der erste Moment, wo ich das mit meiner Tochter konnte, und zwar meine nackte Hand auf ihren nackten Körper, war 3 Tage nach der Operation, weil ich erst da wieder in der Lage war, aufzustehen. Ansonsten musste mein Mann unsere Tochter komplett versorgen. Ich konnte sie nicht mal hochheben, wenn sie geschrien hat. Das ist eine unheimlich hilflose Situation, wenn sein Baby da liegt und es schreit. Man möchte es hochnehmen, man kann es nicht.
Eine Schnittentbindung kann für Mutter oder Kind lebensrettend sein. Zum Beispiel, wenn das Kind quer im Bauch liegt, sich mit der Nabelschnur stranguliert oder wenn der Mutterkuchen, die sogenannte Plazenta, den Geburtskanal versperrt oder sich gelöst hat. Auch bei extremem Bluthochdruck der Mutter, wie zum Beispiel beim lebensbedrohlichen HELLP-Syndrom, ist ein Kaiserschnitt medizinisch das Mittel der Wahl. Doch nicht die Zunahme solcher harten medizinischen Indikationen habe die Zahl der Kaiserschnitte in den letzten Jahren in die Höhe getrieben, sagt die Bielefelder Gesundheitswissenschaftlerin Petra Kolib. Sie hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Entwicklung der Kaiserschnittgeburten in Deutschland analysiert.
10% der Kaiserschnitte sind wirklich ohne Alternative. Da ist das Leben von Mutter oder Kind gefährdet. Und dann gibt es 90% Kaiserschnitte, wo es einen Handlungsspielraum gibt, der eben sehr unterschiedlich ausgeschöpft wird.
Die Mehrzahl der Schnittentbindungen wird mit weichen Indikationen begründet, die den Geburtshelfern und Geburtshelferinnen einen großen Interpretationsspielraum lassen. Gründe sind Geburtsstillstand, also wenn das Baby im Verlauf der Geburt im Geburtskanal nicht mehr oder nicht schnell genug vorankommt, oder ein schlechtes CTG. Das CTG zeichnet während der Geburt die Wehen und die Herztöne des Kindes auf. Am häufigsten wird der Kaiserschnitt aber inzwischen mit dem vorhergehenden Kaiserschnitt begründet.
Das ist zwar medizinisch nicht zwingend nötig, aber in Deutschland gilt so ein bisschen der Spruch: einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Und damit setzt sich sozusagen so eine Spirale in Gang, die Kaiserschnittraten immer weiter nach oben treiben.
Erstaunliches Ergebnis des Faktenchecks der Bertelsmann Stiftung ist die regional völlig unterschiedliche Bewertung der Geburtsrisiken. Generell kommt in ostdeutschen Kliniken das Skalpell bei Geburten viel seltener zum Einsatz. Aber auch innerhalb eines Bundeslandes gibt es große Unterschiede. Beispiel Baden-Württemberg. In Baden-Baden liegt die Kaiserschnittrate bei 43%. In Reutlingen dagegen um 20 Prozentpunkte niedriger, bei etwa 23%.
Ja, die regionalen Unterschiede sind wirklich sehr verblüffend. Also die schwanken ja zwischen 17% Kaiserschnittrate in Dresden und 51% in Landau. Und man hat das lange darauf zurückgeführt, dass vielleicht die Frauen in Landau oder in der Pfalz viel älter sind. Wenn man das um das Alter sozusagen statistisch bereinigt, gibt es immer noch diese großen regionalen Unterschiede.
Mancher Kaiserschnitt wird auch aus ökonomischen Überlegungen verordnet. Ein Kaiserschnitt rechnet sich mehr für die Kliniken und ist effizienter. Er ist besser planbar und in einer halben Stunde erledigt, während sich eine Normalgeburt über viele Stunden hinziehen kann. Werden geburtshilfliche Abteilungen von Krankenhausverwaltungen also vielleicht sogar angehalten, Kaiserschnitte durchzuführen, damit die Bilanz der Klinik stimmt?
Das wäre fürchterlich,
sagt der Frankfurter Gynäkologieprofessor Frank Lufen.
Auf der anderen Seite ist es so, ja, es stimmt, dass die Spontangeburt häufig zum Minusgeschäft wird, während der Kaiserschnitt gerade die Erlöse sichern kann, die in diesem Prozedere sind. Das führt dann dazu, dass immer weniger an Hebammenbegleitung im Kreißsaal zur Verfügung steht und auch an ärztlicher Kompetenz. Und das wirkt sich dann auch aus.
Auch die Angst vor möglichen Schadensersatzforderungen der Eltern, falls ihr Kind bei der Geburt geschädigt wird, treibt die Kaiserschnittrate in die Höhe.
Aber sicherlich ein anderer wesentlicher Grund ist auch, dass aus Furcht vor juristischen Komplikationen viele Geburtshelferinnen und Geburtshelfer mittlerweile eher einen Kaiserschnitt empfehlen als eine Normalgeburt, weil immer noch der Mythos besteht, dass wenn man einen Kaiserschnitt macht, man weniger häufig verklagt werden könnte als bei einer normalen Geburtsbegleitung.
Bislang fehlen in Deutschland verbindliche, wissenschaftsbasierte Leitlinien für die Geburtshilfe. Jede Klinik agiert anders. Aber wie sollen werdende Eltern das durchschauen? Ihnen werden bei Informationsveranstaltungen der Kliniken zwar die nett eingerichteten Kreissäle gezeigt, aber über die Zahl der Kaiserschnitte, den Betreuungsschlüssel unter der Geburt oder die Philosophie der Klinik erfahren Sie meist wenig.
Wie stehen eigentlich die Kliniken zum Kaiserschnitt und wie schnittfreudig sind Kliniken? Ich glaube, dass da die Chefärzte sehr viel vorgeben und die einen eben sehr, sehr schnell mit dem Skalpell bei der Hand sind und andere eher sagen, na, wir warten erstmal ab und versuchen es auf natürlichem Wege.
Das Pränatalzentrum der Henriettenstiftung Hannover. Die leitende Hebamme Wiebke Schrader führt mich durch die Geburtsabteilung.
Man muss immer ruhig bleiben. Das ist ja sozusagen die Kunst, immer ruhig zu bleiben oder zumindest auch Ruhe auszustrahlen.
Zwei von fünf Kreissälen sind an diesem Nachmittag belegt.
Das ist einer unserer Kreissäle. Wir haben insgesamt fünf Kreissäle bei einer Geburtenzahl im letzten Jahr knapp unter 2000. Wir haben die nach Farben benannt, grün, gelb, rot, blau und lila in den Kreissaal, damit wir uns das gut merken können.
Im grünen Kreissaal steht eine große Badewanne. Über dem breiten Gebärbett ist ein Seil angebracht, an dem sich die Gebärende bei Wehen hochziehen kann. Das kann entlasten.
Wir kommen immer wieder rein, gucken natürlich, in welcher Phase der Geburt ist die Frau gerade. Wie gut können wir den Mann mit einspannen? Und wir haben vorne an unserem Dienstarbeitsplatz noch eine CTG-Überwachung. Das heißt, wir können aus allen Kreissälen alle CTGs dort sehen.
An die Henriettenstiftung ist eine Frühgeborenen- und Säuglingsintensivstation angeschlossen. Zahlreiche Hochrisikopatientinnen entbinden hier. Der Chefarzt, der seit einigen Jahren die Frauenklinik leitet, ist ein Verfechter der natürlichen Geburt. So leitet man in der Henriettenstiftung die Geburt erst dann mit wehenfördernden Medikamenten ein, wenn der errechnete Geburtstermin 10 Tage überschritten ist und nicht, wie häufig üblich, schon nach 7 Tagen. Vorausgesetzt der Schwangeren und dem Kind im Bauch geht es gut. Allerdings würden die Frauen immer ungeduldiger werden, aber auch ängstlicher, erzählt die erfahrene Hebamme. Manche fixierten sich so auf den errechneten Termin, dass sie panisch reagierten, wenn die Geburt nicht gleich losgehe. Dabei sei der Termin doch bloß ein Richtwert, an dem ohnehin nur etwa 4% der Kinder zur Welt kommen. Gerade bei der ersten Geburt wollen die Kinder häufig noch länger im Bauch ihrer Mutter verweilen.
Aus der Geburtshilfe ist in den letzten Jahrzehnten eine Geburtsmedizin geworden, die Schwangerschaft und Geburt von vornherein als Risiko definiert. In diesem Prozess ist einerseits wichtiges geburtshilfliches Wissen verloren gegangen, zum Beispiel wie man Kinder aus der sogenannten Beckenendlage entbindet, wenn das Baby also nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Po voran im Becken liegt. Andererseits sind viele Schwangere durch den medizinischen Risikoblick verunsichert worden. Sie vertrauen mehr der Technik als ihrer eigenen Körperwahrnehmung und Kraft. Die Bremer Hebamme und Gesundheitswissenschaftlerin Barbara Baumgärtner.
Also wir haben einfach eine große Verfügbarkeit von Medizintechnik. Wir haben kaum eine Geburt mehr, die ohne CTG stattfindet. Aber es gibt mittlerweile auch ganz andere Entwicklungen, dass man zum Beispiel in der Austrittsphase einen Ultraschall ansetzt, um zu gucken, wie ist die Beugung des Köpfchens. Oder dass man einen Sensor an den Muttermund ansetzt, um eben quasi über diese Technik zu gucken, wie ist die Muttermundsöffnung und so weiter. Also alles Sachen, die man früher manuell wahrgenommen hat, die dann aber auch nicht interpersonell kommunizierbar waren, sondern ich konnte dann eben nur als Hebamme selber fühlen und tasten oder auch als Arzt oder Ärztin, wie groß ist die Muttermundsöffnung. Und man versucht dann eben durch solche Interventionen das objektiver zu machen, aber es ist halt die Frage, ob es wirklich auch Sinn macht.
Deutschland belegt bei der Zahl der Schnittentbindungen einen Spitzenplatz. Nur in Italien und Portugal sind es mehr. In Deutschland gibt es eine relativ geringe Säuglingssterblichkeit, aber die skandinavischen Länder schneiden hier noch sehr viel besser ab, obwohl dort nur halb so viele Kaiserschnitte durchgeführt werden. In diesen Ländern liegen Schwangerschaft und Geburt in Hebammenhänden. Und dort ist übrigens auch die Zufriedenheit der Frauen mit der Geburt am höchsten. Ein Umstand, der Gynäkologe Frank Luven nicht sonderlich erstaunt.
Wenn eine Frau eine Ansprechpartnerin in der Hebamme hat und auch kontinuierlich hat, dann reduziert sich tatsächlich der Medikamentenverbrauch, dann reduziert sich deutlich der Bedarf nach Schmerzmitteln, dann ist der Erfolg der Geburt deutlich größer. Wenn man dagegen eine Frau alleine lässt, weil einfach keine Zeit besteht, weil nur eine Hebamme in diesem Kreißsaal sich um mehrere Frauen kümmern muss, dann steigt der Medikamentenbedarf, der Bedarf nach Schmerzausschaltung und dann steigt auch die Sektiorate. Das ist absolut eindeutig und geklärt. Und man kann sich nur wünschen, dass uns klar wird, was tatsächlich Frauen in dieser Situation hilft.
Die Zahl der Frauen, die einen Kaiserschnitt anstreben, weil es sich besser in die eigene Terminplanung einfügen lässt, ist verschwindend gering. Häufiger komme es vor, dass Schwangere einen Wunschkaiserschnitt anstreben aus Sorge, in der Geburtssituation unbekannten Personal ausgeliefert oder den Wehen nicht gewachsen zu sein, erzählt Hebamme Wiebke Schrader. Diese Schwangeren müssen im Perinatalzentrum Henriettenstiftung eine Sprechstunde aufsuchen. Dort werden sie über die Vor- und Nachteile eines Kaiserschnitts aufgeklärt. Und sie bekommen einen Raum, über ihre Sorgen, Ängste und Motive zu sprechen.
Häufig ist, dass sie Angst haben vor Schmerzen. Und da muss man natürlich sagen, sind wir ganz gut mit der Argumentation, denn klar hat man Schmerzen unter der Geburt, gar keine Frage, aber bei einem Kaiserschnitt ist es eben nach der Geburt und dann ist die Versorgung des Kindes einfach deutlich schwieriger.
Die Hebamme erklärt Möglichkeiten, die Geburt zu erleichtern, wie Akupunktur oder eine Periduralanästhesie, kurz PDA. Übrigens, die meisten Frauen entscheiden sich nach dem Beratungsgespräch doch für eine Spontangeburt und sind mit dieser Entscheidung auch nach der Geburt zufrieden. Heinrike Pfull-Horster sitzt in einer kleinen Ladenwohnung in Hannover. Hier treffen sich regelmäßig Geburtsbegleiterinnen, Therapeutinnen und Hebammen, die sich in der Kaiserschnittstelle zusammengeschlossen haben. Dorthin können sich Frauen mit traumatischen Geburts- oder Kaiserschnitterfahrungen wenden. Heinrike Pfull-Horster hat diese Anlaufstelle aus eigener Erfahrung initiiert. Noch Monate nach ihrer Schnittentbindung fühlte sie sich kraftlos, deprimiert und unendlich enttäuscht.
Auf der einen Ebene das Persönliche, dass man sich 9 Monate lang vorstellt, wie schön es ist, wenn man endlich zu dritt zusammen ist, sein Kind in den Armen hält, mit seinem Mann das Baby angucken kann, alles in Frieden ist. Und die Realität sieht dann so aus, dass man festgeschnallt auf dem OP-Tisch liegt, alle Ärzte hektisch um einen herumreden, man sein Baby im Grunde genommen nur im Vorbeirennen einmal kurz sehen kann, selbst so erschöpft ist, dass man auf dem OP-Tisch einschläft und sein Mann emotional auch völlig am Ende ist. Da zerbricht im Grunde genommen so ein kleines Traumschlösschen, was man sich 9 Monate aufgebaut hat, innerhalb von wenigen Stunden.
Auch nach einer natürlichen Geburt stellt sich nicht immer gleich das Mutterglück ein. Doch bei der frisch gebackenen Mutter Pfull-Horster nistete sich das Gefühl, versagt zu haben, immer mehr ein. Übrigens eine Emotion, die auch andere Frauen nach Kaiserschnitt beschreiben.
Ich habe mich immer gefragt, warum können denn alle Leute Kinder kriegen und ich nicht? Ich war in dem tiefsten meiner Weiblichkeit im Grunde genommen erschüttert, weil ich gar nicht mehr genau wusste, ja, kann ich das denn überhaupt? Warum kann ich denn nicht das, was jede Frau eigentlich kann?
Studien zeigen, dass sich die Bindung zwischen Müttern und ihren Kaiserschnittkindern trotz anfänglichem Fremdeln mit der Zeit einpendelt und nach einem Jahr kein Unterschied mehr zu den Kindern, die auf natürlichem Weg geboren wurden, besteht. Doch manchmal sorgen sich die Eltern vielleicht ein wenig mehr.
Das Thema mit meiner Tochter ist eigentlich das, was mich heute noch mit am meisten begleitet, auch an meinem Kaiserschnitt. Ich gucke auch immer so ein bisschen anders drauf. Geht's ihr gut? Bin immer ein bisschen mehr in Sorge. Mein Zustand nach der Geburt, der sehr verstimmt, sehr depressiv, sehr traurig, und ich habe viel geweint und ich war kraftlos und konnte mich gar nicht so richtig auf mein Kind konzentrieren, über mein Kind freuen. Das hat sich natürlich auch auf meine Tochter übertragen. Und diese gute Beziehung, die sie zu meinem Mann hat, hat sie bis heute auch nicht verloren. Und ich gehe davon aus, dass mein Mann viel von dem aufgefangen hat, was ich nicht leisten konnte damals und was Kinder aber brauchen, nämlich ein ruhiges, gutes Willkommen und Ankommen.
Eine normale Geburt stimuliert den kleinen Körper, bringt den Kreislauf in Gang, stärkt die Immunabwehr und bereitet auf die eigenständige Atmung vor. Der Geburtsstress knete das Kind sozusagen wach und mobilisiere dadurch Kräfte, die es auf die Welt draußen gut vorbereiten, sagt der Psychologe und Babytherapeut Thomas Harms.
Die Beobachtung an den Babys in der konkreten Begleitung ist, dass die Kinder uns sehr viel darüber nonverbal berichten, wie außerordentlich erschreckend auch diese Erfahrung ist, aus einem sehr warmen, geborgenen, haltgebenden Raum im Körper der Mutter plötzlich innerhalb weniger Sekunden manchmal an ein sehr kaltes Milieu, an ein ganz anderes Milieu überführt zu werden. Und dieser abrupte, ruckartige Wechsel, der dort stattfindet, die Druckveränderung, die Beschleunigung, all das ist ein extremer Stressor für das betroffene Kind.
Der Start ins Leben gestaltet sich für Kaiserschnittkinder oft schwieriger, sagt auch der Kinderarzt Herbert Renz-Polster vom Mannheimer Institut für Public Health.
Nach Kaiserschnitten haben die Kinder ein höheres Risiko, dass sie nachher Atemprobleme haben und dann eher auch mal auf der Intensivstation landen und Sauerstoff benötigen oder dann auch in seltenen Fällen auch beatmet werden müssen.
Besonders problematisch: geplante Kaiserschnitte vor der 39. Schwangerschaftswoche, also vor dem Einsetzen der natürlichen Wehentätigkeit der Mutter. Solche sogenannten elektiven Kaiserschnitte sind für die Kliniken gut zu planen, vielleicht auch für die werdenden Eltern, aber sie können negative Auswirkungen für die Kinder haben. Sie sind zum Beispiel anfälliger für neurologische Komplikationen und für Infektionen.
Im Mutterleib ist es ja steril, also keimfrei, und dann kommt das Kind also in eine ganz neue Welt, auch mit anderen Bakterien und Viren und so. Und da ist wohl so, dass diese Stimulierung während der Geburtsphase auch das Immunsystem schärft, also das Immunsystem auch hochfährt. Und bei den Kindern, die also durch diese sogenannten elektiven Kaiserschnitte geboren sind, da kann man nachweisen, dass die auch ein höheres Risiko haben für Infektionen, wie zum Beispiel Neugeborenen-Sepsis oder auch eine Neugeborenen-Lungenentzündung.
Kaiserschnittkinder sind auch in späterem Alter anfälliger für Allergien wie Heuschnupfen, Neurodermitis oder Asthma. Der Kinderarzt Herbert Renz-Polster hat an einer großen US-amerikanischen Studie über Kaiserschnitt und Allergierisiko mitgearbeitet. Auch wenn epidemiologische Studien keine klaren Aussagen zur Ursache und Wirkung zulassen, so wurde dieser Zusammenhang inzwischen in zahlreichen weiteren Untersuchungen bestätigt.
Und ausgehend von diesem Zusammenhang hat man sich angeschaut, ob möglicherweise auch Autoimmunerkrankungen, die ja auch etwas mit der Art unseres Immunsystems, wie das funktioniert, zu tun haben, ob die möglicherweise auch nach Kaiserschnitten häufiger auftreten.
Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 1, eine chronische Erkrankung, die oft schon in der Kindheit auftritt. 3000 Kinder sind jährlich davon betroffen. Diese Diagnose wird mittlerweile immer früher, manchmal schon bei 2- oder 3-Jährigen und vor allem immer häufiger gestellt. Könnte die Zunahme auch mit der steigenden Zahl an Kaiserschnitten zusammenhängen?
Das ist natürlich sehr, sehr brisant und sehr wichtig. Und da hat man jetzt die Datenbestände angeschaut und hat festgestellt, und zwar in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Datenbeständen, dass die Kinder, die durch Kaiserschnitt geboren werden, dass die etwa ein um 20% erhöhtes Risiko haben, an Typ 1 Diabetes später zu erkranken.
Um es in absoluten Zahlen auszudrücken, 4 von 1000 Kindern erkranken an Diabetes Typ 1. Bei den Kaiserschnittkindern sind es etwa 5 von 1000. Also keine Zahl, die Eltern erschrecken muss. Aber Grund genug für Kinderärzte inzwischen, Alarm zu schlagen und eine andere Geburtshilfe einzufordern. Ohne Zweifel kann ein Kaiserschnitt ein großer Segen für Mutter und Kind sein. Das entbindet Geburtshelfer und Helferinnen allerdings nicht, Nutzen und Risiken genauer als bisher abzuwägen. Die US-amerikanischen Gynäkologen haben inzwischen die Indikationen für einen Kaiserschnitt klarer und strenger formuliert. Auch in Deutschland sollen verbindliche, wissenschaftsbasierte Leitlinien zukünftig eine bessere Orientierung geben, wann ein Kaiserschnitt notwendig ist und wann nicht. Zumindest arbeite man daran, so Frank Luven, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Ich dränge darauf, dass die Menschen wieder lernen, die Indikationen richtig zu stellen, um dann auch die richtigen Therapieverfahren den Patienten anzubieten. Also die richtige Indikationsstellung, die müssen wir beibringen, die muss man lernen. Die darf nicht von Ungeduld getrieben sein oder von einem Standard, dass man bei jeder Frau eine PDA macht oder bei jeder Frau eine Geburtseinleitung macht. Und dann wird man in manchen Fällen auch merken, es gibt keine Indikation und wir müssen auch gar keine Therapie machen, sondern wir genießen jetzt gemeinsam nur eine schöne, natürliche Geburt.
Heinrike Pfullhorster weiß aus der Sprechstunde der Kaiserschnittstelle, dass es für viele Frauen fast ein Tabu ist, über ihre Schnittentbindung zu sprechen. Sie findet das schade. Ihr hat die Auseinandersetzung mit dem Kaiserschnitt bei ihrer ersten Tochter geholfen, sich auf die nächste Geburt vorzubereiten. 2012 hat sie ihre zweite Tochter in einem von Hebammen geleiteten Kreißsaal geboren. Auf natürlichem Weg.
Das Schönste an der zweiten Geburt war aber einfach der Hautkontakt mit dem Kind und dass ich einfach 2 Stunden nach der Geburt aufgestanden bin. Mein Mann hat unsere Kinder eingepackt und wir sind nach Hause gefahren und haben uns in unser 2,40 Meter Bett gelegt und haben die ganze erste Nacht zu dritt zu Hause unser 4. Familienmitglied betrachten können. Und das war einfach das Schönste daran.